Heute sprechen wir über ein Thema, das viele in Klinik und Praxis inzwischen nicht mehr nur theoretisch kennen, sondern auch aus dem öffentlichen Raum. Lachgas als Modedroge.
Genau, wir wollen nämlich heute über zwei sehr unterschiedliche Beiträge sprechen, die wir dazu kürzlich veröffentlicht haben. Und zwar einmal zu den neurologischen Folgen aus Sicht der Ärzte und einmal eher reportagig aus der Kölner Kiosklandschaft, in dem wir beleuchten wollten, wo kommt dieses Zeug eigentlich her und wie leicht ist es zu bekommen und vor allem, wer verkauft es?
Genau diese Kombination fanden wir nämlich spannend. Pathophysiologie auf der einen und Alltagsrealität auf der anderen Seite. Und Spoiler Alert, in einem dritten Beitrag fühlen wir auch noch den Herstellern auf den Zahn. Ich habe meine Recherchen dazu ja bereits in der vorherigen Folge zum Thema angerissen und jetzt sind die Rückmeldungen eingetrudelt oder eben auch nicht, was vielleicht sogar noch mehr darüber sagt an der einen oder anderen Stelle. Aber gut, lass uns jetzt erstmal zurück zu deinem Beitrag kommen und mit dem medizinischen Teil anfangen. Was sagen denn Ärzte zu diesem Trend?
Ja, genau. Also was mich bei der Recherche schon ein bisschen überrascht hat, war, dass die Akuttoxizität ja gar nicht so unbedingt bei den Ärzten ankommt. Also wir haben auch im Rettungsdienst nachgefragt und da kommt das selten vor, dass jetzt wirklich jemand mal anruft und sagt, hey, hier ist jemand, der zu viel Lachgas konsumiert und braucht jetzt deswegen medizinische Hilfe, weil diese akute Toxizität ist ja vergleichsweise eher gering. Dafür, hat mich dann doch überrascht, sind die Langzeitfolgen schon massiv. Also das können viele Konsumenten, glaube ich, auch gar nicht so überblicken.
Ja, diese Langzeitfolgen werden ja oft auch erst ziemlich spät erkannt wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Also ich habe da mit mehreren Stellen zu gesprochen. Es geht da ja im Endeffekt um eine Vitamin B12-Inaktivierung. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber daraus werden ja am Ende Polyneuropathien, Gangstörungen, teils Guillain-Barré-ähnliche Bilder. Das sehen die Ärzte inzwischen real in den Ambulanzen bei noch sehr jungen, oft eigentlich gesunden Leuten.
Ja, und gerade die scheinen dann auch noch ein erschreckend geringes Problembewusstsein zu haben. Das hast du ja auch selbst geschrieben.
Absolut. Viele bagatellisieren ja anscheinend auch den Konsum, auch untereinander, weil der Rausch eben so kurz ist und dieses Zeug ja überall frei verkäuflich ist, zumindest bisher. Wir haben ja auch gehört, dass Mitte des Jahres da nochmal eine Änderung kommt. Dann ist es zumindest für Minderjährige nicht mehr so leicht zu erwerben. Genau, aber neurologisch ist das eben wirklich gar kein Spaß. Das haben mir so die Ärzte auf jeden Fall gespiegelt. Was ich auch wichtig fand, diagnostisch müssen Ärzte da schon erstmal ein bisschen auf Spurensuche gehen. Vor allem, weil die Patienten ja auch erstmal gar nichts von ihrem Lachgaskonsum erzählen. Vielleicht auch, weil sie selbst nicht darauf kommen, dass das der Auslöser sein kann. Man muss als Arzt wirklich aktiv nachfragen und neben Vitamin B12 auch Folat und Methylmalonsäure bestimmen. Sonst übersieht man das auch wirklich leicht mal.
Das fand ich in dem Kontext auch noch einen interessanten Hinweis. Gerade bei vegan lebenden Patienten oder auch bei Essstörungen sollte man das auf dem Schirm haben, richtig?
Ja, genau. Die haben ja eh schon Probleme, sage ich mal, mit Vitamin B12 und da kann es ganz schnell dann eben in dieses gefährliche Maß kommen, wo eben massive Nervenschäden dadurch einfach zustande kommen. Für Ärzte ist es eben ein klassisches Beispiel. Wenn man nicht danach fragt, erfährt man es auch nicht. Und da kommt jetzt unser zweiter Beitrag auch ins Spiel von unserer Kollegin Valerie. Woher bekommen denn die Jugendlichen das Lachgas? Und nach dem Lesen weiß man fast überall, das war schon wirklich ernüchternd.
Ja, absolut. Also die Reportage zeigt verschiedene Gespräche mit Verkäufern in Kiosken und die Spannweite ist sehr groß. Also vom sehr offenen Verkäufer, der genau weiß, wofür das Produkt genutzt wird, bis zum Laden, wo dann gesagt wird, nö, hier fragt niemand nach. Besonders bei mir hängen geblieben ist diese Argumentation. Wir verkaufen ja auch Alkohol, Zigaretten, Zucker, alles ungesund. Irgendwo ist das aus unternehmerischer Sicht vollkommen nachvollziehbar. Aber Lachgas ist eben kein klassisches Genussmittel, wobei jetzt die Diskussion darüber, was jetzt Genuss ist und was Sucht, glaube ich, hier zu weit führt. Aber Lachgas eben mit diesen schweren Langzeitfolgen, wie du sie beschrieben hast, ist es ganz sicher nicht.
Ja, und trotzdem liegt es ja teilweise plakativ in den Schaufenstern, zumindest hier in Kölner Kiosken.
Ja, genau. Und die rechtlichen Grauzonen werden da sehr kreativ genutzt, muss man sagen. Also Ballons gibt es dann so extra als Goodie, als Dreingabe dazu. Die Kartuschen sind offiziell für Sahne. Kombination findet dann erst beim Konsumenten statt. So sind die Kioskbetreiber oder Verkäufer natürlich dann fein raus. Sie verkaufen da in dem Sinne nichts Illegales, würden das auch nicht tun mit der neuen Gesetzgebung. Da ist dann eben natürlich die Kontrolle nach dem Alter gefragt. Aber auch das sieht man ja jetzt schon auch bei Alkohol und Zigaretten. wie das umgangen werden kann, da müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber so, wie da jetzt mit umgegangen wird, das ist fast schon Lehrbuch für regulatorische Umgehungsstrategien.
Ja, und das ist natürlich aus ärztlicher Sicht besonders frustrierend, weil Prävention so eben auch kaum greift. In der Klinik sehen die Ärzte dann am Ende die Folgen, aber im Alltag sehen wir, wie normalisiert dieser Zugang dazu eigentlich gerade ist.
Ja, das ist es. Dieses Normalisierte, dieses es ist nicht illegal und deswegen denken besonders viele Jugendliche auch, naja, dann wird es ja wohl auch nicht so gefährlich sein, ne? Und viele Kioskbetreiber umgekehrt sagen, ich würde das meinen eigenen Kindern nicht verkaufen. Das zeigt dann ja wiederum, dass ein Problembewusstsein durchaus da ist, aber eben nicht einheitlich. Und das führt dann zu dieser bitteren Erkenntnis, wer beim einen Laden abgewiesen wird, der geht halt zum nächsten. Was dann wiederum erklärt, warum gesetzliche Regelungen zwar wichtig sind, aber alleine nicht reichen. Ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, Altersbeschränkungen gibt es auch bei anderen, sagen wir mal, Genussmittel, bleiben wir mal bei dem Bild, und werden auch umgangen.
Ja, für Ärzte heißt das also am Ende, die Aufklärung bleibt zentral, nicht nur bei Jugendlichen, sondern eben auch bei Eltern, bei Lehrern und ehrlich gesagt auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Das sollte einfach bekannter werden, wie schädlich das Ganze ist. Denn wenn man beide Beiträge zusammennimmt, entsteht da wirklich ein ziemlich rundes Bild. Lachgas ist medizinisch hochrelevant, aber gesellschaftlich noch viel zu sehr banalisiert.
Genau deshalb lohnt es sich, das Thema auf jeden Fall ernst zu nehmen. Lachgas ist kein harmloser Partyspaß, sondern eine Droge mit echtem Schadenspotenzial. Die Frage nach der Legalisierung ist da auf jeden Fall eine wichtige, und es wäre ein guter erster Schritt, um das Ganze zu regulieren oder zumindest zu vermitteln, hey, passt mal auf. Das ist nicht so harmlos, wie ihr vielleicht denkt. Es klingt ja auch lustig. Lachgas. Wer vermutet denn da schon echten Schaden? Ärzten bleibt da also nur, möglichst früh die richtigen Fragen zu stellen.